Wenn der Deutsche Bundestag an diesem Sonntag seine Tore für die Bürgerinnen und Bürger öffnet, wird wohl jede und jeder auch einen Blick in den Plenarsaal werfen, den zentralen Ort unserer parlamentarischen Demokratie. Die Abgeordneten haben im ansteigenden Halbrund des Reichstagsgebäudes Platz. Zum Inventar gehört aber auch die Regierungsbank an der Stirnseite des Saals unter der Glaskuppel. Warum eigentlich? Und was sagt dieses Arrangement über unsere Demokratie? Darum geht es diesmal bei 1222 im Gespräch mit Christoph Schönberger. Er ist Professor für Staatsrecht, Staatsphilosophie und Recht der Politik an der Universität zu Köln. Guten Tag, Herr Professor Schönberger.
Schönen guten Tag.
Sie haben der Regierungsbank gerade ein ganzes Buch gewidmet und sich dafür auch die Parlamente anderer Staaten angesehen. Mal ganz grundsätzlich, braucht Demokratie die Regierung im Parlament?
Also Demokratie braucht die Regierung nicht unbedingt im Parlament. Wir kennen Demokratien, die die Regierung aus dem Parlament ganz verbannen. Das ist zum Beispiel in den USA der Fall, wo der Präsident und sein Kabinett keine Plätze im Senat oder im Repräsentantenhaus haben. Aber die parlamentarische Demokratie, wo die Regierung dem Parlament verantwortlich ist, wie das bei uns der Fall ist, die braucht die Regierung im Parlament.
Also es kommt schon auf das System an. Wofür steht denn dann die Regierungsbank?
Also die Regierungsbank steht ganz allgemein erst einmal für Verantwortlichkeit. Die Regierung muss dem Parlament Rede und Antwort stehen und die Regierung kann aber auch dem Parlament ihre Positionen erläutern, kann mit dem Parlament in Kommunikationsbeziehungen treten. Und heutzutage ist Information des Parlaments ja in erster Linie auch Information der allgemeinen Öffentlichkeit. Also man sucht das Plenum als Bühne, um zu uns allen zu sprechen.
Was ist denn nun eigentlich wichtiger oder überhaupt wichtig, die Anwesenheit oder auch die Platzierung der Regierungsbank im Plenum?
Das sind, würde ich sagen, zwei unterschiedliche Fragen. Also das eine ist natürlich, dass man die Regierung in wechselnden Kontexten im Plenum braucht oder sie dort haben kann. Und die andere Frage ist, wo setzt man sie denn dann eigentlich hin, wenn schon klar ist, dass das Parlament und die Regierung eben in regelmäßigen Kommunikationsbeziehungen stehen? Und da gibt es eben sehr unterschiedliche Arrangements und das macht das deutsche Arrangement eher besonders, denn international muss man sagen, ist die Ansiedlung, die wir haben, also dass die Regierung gewissermaßen schräg hinter dem Rednerpult ist, eher der Ausnahmefall.
Andere Länder, andere Formen der Demokratie, das haben Sie jetzt schon angesprochen. Also, wie drückt sich das denn in der Anordnung der Plenarsäle aus? Kann man da sozusagen Kategorien einziehen?
Also wenn man es ein bisschen versucht zu vereinfachen, dann kann man sagen, wir kennen eher autoritäre Plenarsäle. Die kennen wir insbesondere aus den kommunistischen Systemen. Wir kannten sie früher aus der Volkskammer der DDR oder auch noch heute aus dem Volkskongress der Republik China, wo sie eine erhöhte Regierungsfront gegenüber dem Plenum haben. Und das Plenum in der Regel dann auch in so einer Art Klassenzimmeranordnung gestaffelt ist. Da ist im Grunde der ganze Saal komplett autoritär auf die Regierungsplätze ausgerichtet. Aber da geht es nicht darum, dass in irgendeiner Weise, was ja in unseren liberalen Parlamenten der Fall ist, Inszenierung von Dissens stattfindet. Das ist ja die wesentliche Funktion eigentlich eines heutigen Plenarsaals, dass gegenüber der Position der Regierungsmehrheit und der Regierung permanent in irgendeiner Weise eine abweichende Position, eine Kritikmöglichkeit artikuliert wird.
Und zwar auch ohne sprachliche Regelungen eben, wie das in autoritär regierten Staaten bzw. Parlamenten so ist.
Genau, also gerade die Freiheit des Wortes im Parlament ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass immer wieder dort eben Dissens inszeniert und formuliert werden kann.
Inszeniert, sagen Sie jetzt. Warum?
Nun, also wenn wir uns das heutige Plenum angucken, dann ist es ja selbstverständlich, dass nicht unvorbereitete Parlamentarier im Plenum eintreffen und sich jetzt zusammen Gedanken machen über politische Entscheidungen. Sondern politische Entscheidungen werden vorbereitet, Gesetzesvorhaben werden aufwendig vorberaten. Das geschieht in den Ausschüssen, das geschieht aber auch natürlich in den Fraktionen des Bundestages. Und wir haben ein parlamentarisches Regierungssystem, das heißt, die parlamentarische Mehrheit, die Regierungsfraktionen wird am Ende regelmäßig die Regierung unterstützen. Insofern ist das Ganze also sozusagen vom Grundarrangement her nicht besonders überraschend, jedenfalls dann nicht überraschend, wenn die Regierungsmehrheiten einigermaßen stehen, wie das in der Bundesrepublik ja typischerweise der Fall ist.
Nun gibt es ja auch noch andere Debattenstile, aber wir haben begonnen mit dem ersten Typ sozusagen des Plenarsaals und das ist dieser Autoritäre. Es gibt noch andere.
Ja, und wir können am anderen Ende der sozusagen einer Skala die stärker diskursiven Plenarsäle betrachten. Der besonders diskursive Plenarsaal in Europa ist der italienische Plenarsaal, oder die sind die beiden italienischen Plenarsäle in Rom. Dort haben sie ein Arrangement, in dem einerseits die Abgeordnetenplätze als Halbkreis sehr stark ansteigen. Es ist eine Art Arena-Form und im Zentrum des Saals unterhalb des Präsidiums ist die Regierungsbank. Ein Rednerpult gibt es in Italien nicht. Die Abgeordneten sprechen vom Platz, sodass sie also eine unmittelbare, direkte Interaktion zwischen der Regierung im Zentrum des Saals, also da, wo in der Arena die Löwen sind, sitzt in Italien die Regierung, und den Abgeordneten haben. Und das ist natürlich ein besonders diskursives, interaktives Arrangement.
Und die Regierung? In Deutschland ist es ja so, dass die Regierung von der Bank aus nicht sprechen darf. Darf denn die italienische Regierung, dürfen da die Minister direkt in die Diskussion eingreifen?
Ja, die sprechen von der Bank aus, aber die Bank ist eben im Zentrum des Saals und sozusagen von vornherein selber in die Kommunikation eingebettet. Bei uns ist das ein bisschen anders. Bei uns ist es so, dass die Regierung, wenn sie Reden im Bundestag hält, also Regierungsvertreter im Bundestag sprechen, nicht von der Regierungsbank aus das tun, sondern ans Rednerpult gehen. Aber wenn sie befragt werden in den Fragestunden, wenn nachgefragt wird, dann antworten sie von der Regierungsbank aus.
Wenn Sie jetzt von den italienischen Plenarsaal als sehr diskursiv, den Diskurs, die Kommunikation fördernd bezeichnen, ich hatte jetzt eigentlich eher an Großbritannien gedacht.
Das ist eine andere Form. Das ist natürlich eine Form, die von vornherein sehr anders funktioniert, weil ja dort das Grundarrangement rechteckig ist. Man also im Grunde Regierungsmehrheit und Opposition einander gegenüber hat. Das sind rechteckige Säle, die gehen im Grunde auf sehr alte, ältere Traditionen des Ständesystems zurück, wie wir sie ganz früher in Europa auch mal hatten. In diesem Arrangement kann man natürlich Konfrontation zwischen den beiden Seiten physisch noch viel deutlicher ausdrücken.
Warum das?
Weil man ein Gegenüber hat. Also man hat eben zwei Seiten und auf der einen Seite nimmt die Regierung mit ihrer Parlamentsmehrheit Platz, auf der anderen die Oppositionsabgeordneten und in der Mitte des Saals treten sich ja auch physisch der Premierminister und der jeweilige Oppositionsführer in einer relativ engen Nähe sozusagen gegenüber. Im englischen Parlament gibt es einen großen Tisch, der heißt der Tisch des Hauses. Und an diesen Tisch des Hauses treten Premierminister und Oppositionsführer heran. Sie haben also praktisch nur den Abstand dieses Tisches voneinander und stehen einander unmittelbar gegenüber. Und das erzeugt natürlich eine große Intensität der Kommunikationssituation.
Ja, gelegentlich sieht man aber auch, dass ein Abgeordneter oder ein Regierungsmitglied sich die Freiheit nimmt, sich quasi querzulegen. So wie man das zum Beispiel in der Brexit-Debatte mal sah von einem prominenten Regierungsmitglied. Das ist also erlaubt, ja?
Also die Regierung hat natürlich, das ist in allen Plenarsälen so, sehr unterschiedliche Möglichkeiten sozusagen sich selber zu inszenieren. Die Regierung kann aufmerksam zuhören, die Regierung kann sprechen, die Regierung kann aber auch gelangweilt da sitzen, kann gar nicht da sein. Die Regierungsvertreter können gelangweilt in ihren Akten blättern. Oder eben das Beispiel, das Sie gerade nannten, Jacob Rees-Mogg, der Leader of the House in der konservativen Mehrheit der Johnson-Regierung in Großbritannien, der sich dann in der ersten Rangreihe einfach mal ausstreckte zu einem Nickerchen und damit sehr deutlich demonstrierte, dass ihn überhaupt nicht interessiert hat, was die Labour-Abgeordneten da jetzt gerade zum Brexit sagten.
Nun ist Großbritannien ja eine konstitutionelle Monarchie und die Regierung ist auch die Regierung ihrer Majestät. Da sollte man doch eigentlich annehmen, dass gerade die extra platziert wäre.
Ja, das ist eine lange und gewundene Geschichte in Großbritannien. Die, wenn man sie sehr vereinfacht erzählen will, muss man sagen, dass es in der britischen Verfassungsgeschichte sehr große Konflikte zwischen König und Parlament über Jahrhunderte gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass das Parlament eigentlich der Regierung als eigenständiger Institution immer sehr skeptisch gegenüberstand. Gerade deswegen, weil es ja die königliche Regierung war und eben nicht die Regierung des Parlaments. Und das hat dazu geführt, dass man dann schrittweise erzwungen hat, dass nur diejenigen Regierungsvertreter im House of Commons auftreten können, die gleichzeitig auch Parlamentarier sind. Und insofern ist es eben im House of Commons die Besonderheit, anders als im Bundestag, dass dort wirklich als Regierungsvertreter nur gewählte Abgeordnete auftreten dürfen. Es ist nicht möglich, dass ein nicht gewähltes Regierungsmitglied im Parlament auftreten kann, sondern jeder, der da auftritt für die Regierung, muss eben Mitglied des Unterhauses sein. Insofern gibt es eben sozusagen gar nicht eine eigenständige Regierung im englischen Parlament, sondern es sprechen immer Abgeordnete zu Abgeordneten.
Was ist denn dann eigentlich mit der Monarchie als, als Anwesenheitsfaktor im Parlament? Gibt es irgendwo einen Thron?
Im britischen Parlament schon. Der Thron steht im Oberhaus. Das Oberhaus ist natürlich traditionell das prestigeträchtigere, auch größere Arrangement in Westminster. Und dort ist ein sehr prächtiger Thron aufgestellt. Und wir sehen das ja ab und zu einmal im Jahr, wenn die Queen feierlich dort einzieht und das Parlament eröffnet. Sie tut das noch wie in früheren Zeiten der Monarchie, wie das in Deutschland in älteren Zeiten im 19. Jahrhundert oder bis 1918 auch noch Usus war. Und signalisiert dadurch, dass das Gesamtarrangement weiterhin auf den König symbolisch jedenfalls zugeschnitten ist.
Und was macht dann die Regierung? Immerhin von ihren Gnaden, beziehungsweise nein, von Volkes Gnaden, aber doch immer noch ihre Regierung?
Ja, die Regierung ihrer Majestät steht bescheiden am Eingang des Saales vor der Zugangsschranke, denn es ist im Oberhaus eben so, dass nur die Oberhausmitglieder, anglikanische Bischöfe und so weiter, als Mitglieder des Hauses dort Sitzplätze haben. Und es gibt einen kleinen Raum am Eingang des Oberhauses, wo man sonst möglicherweise einen Bittsteller empfängt. An diesem kleinen Raum dürfen dann ungefähr 30 Abgeordnete aus dem Unterhaus dabei sein bei der Parlamentseröffnung. Und das ist dann in der Regel der Premierminister, die Regierung und auch das Schattenkabinett der Opposition.
Die Queen kann ihre Thronrede dann halten. Es gibt dann aber keine lebhafte Debatte, in der sie zum Beispiel in Erscheinung tritt. Das bleibt wieder Sache der Regierung.
Genau, es wird eine Thronrede gehalten in Großbritannien traditionell durch den König, aber es ist schon seit langer Zeit, seit es das parlamentarische Regierungssystem in Großbritannien gibt, das ist schon seit dem 19. Jahrhundert der Fall, ist es die Praxis in Großbritannien, dass diese Rede vom Premierminister geschrieben wird. Die Queen verliest also praktisch das, was der Premierminister als politisches Programm hat.
In Großbritannien ist der Thron also immer noch präsent. Gilt es eigentlich auch für andere Parlamente?
Also die Zahl von Parlamenten, wo der Thron noch präsent ist, hat rapide abgenommen. Das liegt ja vor allem daran, dass wir eben immer weniger Monarchien auf der Welt haben. Vor 1914 waren ja im Grunde fast alle Staaten Monarchien und im Laufe des 20. Jahrhunderts ist eben die Zahl von Monarchien doch empfindlich zurückgegangen. Und wir haben auch nicht in allen Monarchien eben den Thron im Parlament. Das ist eine Praxis, die manchmal geübt wird, manchmal nicht geübt wird. Ein prominentes Beispiel, wo das heute noch der Fall ist, ist etwa Japan. Der japanische Kaiser eröffnet das Parlament tatsächlich im japanischen Oberhaus und hält entsprechend dort auch eine Thronrede.
Aber was ist denn zum Beispiel in Ländern wie eben Deutschland, die die Monarchie schon lange überwunden haben? Gibt es da, ich meine, man weiß, dass die Deutschen immer sehr gerne nach Großbritannien gucken. Man spricht auch gerne ein bisschen augenzwinkernd davon, dass die Deutschen schon ganz gerne einen König hätten wie oder eine Königin wie in Großbritannien. Gibt es im Parlament immer noch ein Überbleib des Throns?
Man könnte natürlich in gewisser Weise sagen, dass Reste vom Thron gerade in der Präsidiumsseite und auch gerade bei der Regierungsbank erkennbar sind. Wenn man sich das Arrangement in älteren Zeiten anguckt, dann waren natürlich diese Säle immer auf den Thron ausgerichtet. Der Thron war das Zentrum dieser Säle. Und da hat man etwa in Deutschland im 19. Jahrhundert häufig dann rechts vom Thron, denn rechts war ja immer die sozusagen bevorzugte Seite, Regierungsplätze eingerichtet. Es war ja die Regierung seiner Majestät, die dort saß. Und ein Rest davon hat sich erhalten, seit wir die Monarchie nicht mehr haben. Wir haben zwar die Monarchie nicht mehr, aber wir haben noch so eine Präsidiumsseite, die ein Stück diesen alten Thronraum beerbt hat. Und aus dieser Zeit haben wir auch diese Platzierung der Regierung rechts vom Thron, sag ich jetzt mal verkürzt, heute dann rechts vom Präsidium behalten.
Es gibt ein Plenardesign ohne Thronrelikt und ohne Regierungsbank. Das ist der US-Kongress. Senat und Repräsentantenhaus haben überhaupt keine Regierungsplätze.
Ja. Also das US-Design fällt sozusagen raus. Das ist eine Ausnahme. Das hängt damit zusammen, dass eben auch das amerikanische Verfassungssystem ein sehr besonderes ist. Nämlich es ist ein Präsidialsystem, das eben zwischen Kongress und Präsident radikal trennt und eigentlich auch nicht wirklich öffentliche Kommunikationsbeziehungen zwischen den beiden organisiert. Und deswegen gibt es keine Plätze für den Präsidenten in den Kammern auf dem Kapitol in Washington. Und es gibt auch keine Plätze für die Staatssekretäre, also die amerikanischen Minister. Auch die haben eben keinen festen Ort in diesen amerikanischen Plenarsälen.
Also ein Präsident ohne Präsenz in der Volksvertretung, das hat ja schon ein bisschen was vom König vor der Parlamentarisierung von Regierung.
Ja, ein Rest davon ist ja erhalten geblieben in den USA, in der berühmten State of the Union Address, die wir einmal im Jahr erleben können, wo der Präsident dann tatsächlich vom Rednerpult im Repräsentantenhaus aus eine große Rede an beide Parlamentskammern hält. Das ist der Rest an sozusagen englischem monarchischem Arrangement, den die USA behalten haben. Aber es ist natürlich völlig unvergleichbar gegenüber der vorherigen Situation. Es gibt keinen festen Platz, es gibt keinen Thron, es gibt Säle, die in keiner Weise auf den Präsidenten ausgerichtet sind. Er ist also ganz offenkundig nur Gast und er spricht dort, wo sonst die Parlamentarier sprechen, nämlich am Rednerpult. Das ist im Grunde das einzige Element, wo die Amerikaner eben diese öffentliche Interaktion oder zumindest das öffentliche Aufeinandertreffen von Präsident und Parlamentariern überhaupt kennen.
Also keine permanente Präsenz von Regierung im Kongress. Was fehlt denn dann? Da fehlt doch sicherlich was.
Ja gut, also es fehlt dann ja im Grunde genau die Möglichkeit der alltäglichen Kontrolle zwischen Regierung und Parlament. Es fehlt umgekehrt natürlich auch die Möglichkeit der Regierung auf das Parlament einzuwirken. Das ist eben der Preis, den man dafür zahlt. Und man könnte vielleicht auch sagen, dass was wir heute in den USA erleben oder was wir in der Trump-Ära erlebt haben, nämlich die äußerst große Schwierigkeit des amerikanischen Systems, den Präsidenten verantwortlich zu machen, ein Stück weit auch damit zu tun hat, dass es eben nicht diesen öffentlichen Ort gibt, an dem man die Regierung, den Präsidenten, seine Staatssekretäre zur Rede stellen könnte.
Wie es sich dann vielleicht ausgedrückt hat am 6. Januar?
Ja, also es hat jedenfalls, der 6. Januar hat jedenfalls gezeigt, dass das Fehlen von Kommunikationsbeziehungen zwischen Präsident und Kongress bei einem Präsidenten, der nicht mehr in good faith handelt gegenüber dem System, zu erheblichen Brüchen führen kann. Und ein Stück dieser Brüche ist natürlich im amerikanischen System angelegt, weil sie diesen radikalen Dualismus zwischen Parlament und Präsident kennen.
Geradezu konfrontativ erlebt man das ja auch, hat man auch schon vor Trump erlebt, ja. Dass der Kongress, dass beide Häuser des Kongress sich vehement stemmen gegen Regierungsvorschläge.
Ja, also das ist natürlich genau der grundlegende Unterschied zu unserem System, dem parlamentarischen Regierungssystem, in dem eben ja regelmäßig Parlamentsmehrheit und Regierung politisch miteinander einhergehen. Das ist in den USA eben grundlegend anders und deswegen haben wir immer wieder in der amerikanischen Geschichte die Situation erlebt, dass der Präsident oder die Partei des Präsidenten in einer oder sogar in beiden Kongresskammern keine Mehrheit hatte und deswegen natürlich auch Gesetzgebung und Regierungstätigkeit ganz anders funktioniert.
Auffallend am amerikanischen Kongress ist doch eigentlich auch, dass es keine echte harte Debatte dort gibt, wie es sie zum Beispiel in Großbritannien gibt oder wie es manchmal in Ansätzen selbst im Deutschen Bundestag der Fall ist, sondern dass einzelne Abgeordnete oder einzelne Senatoren Debattenbeiträge höchstens in die Kamera von C-SPAN sprechen.
Das ist völlig richtig. Ich glaube auch, dass es miteinander zu tun hat. Also gerade weil wir kein System haben, in dem sich sozusagen die Regierung bzw. die Regierungsmehrheit und die Opposition unmittelbar gegenüberstehen, geht die Debatte in den amerikanischen Kammern eben häufig so ein bisschen ins Leere. Und das drückt sich, glaube ich, wirklich auch sehr stark in diesem Verlust an rhetorischer Prägnanz aus. Wenn man dann auf C-SPAN da gelegentlich mal reinguckt, wirkt das ja zum Teil noch sehr viel langweiliger als in schlechten Momenten des Bundestages.
12:22, diesmal mit dem Staatsrechtler Christoph Schönberger. Wir reden über die Regierungsbank. Herr Professor Schönberger, blicken wir jetzt noch mal auf die deutschen Plenarsäle genauer. Ist es denn zulässig, mit dem des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs von 1871 zu beginnen?
Das Besondere an dem deutschen Plenardesign ist, dass es eben im Reichstag des Kaiserreichs von 1871 erfunden worden ist. Also dieses Arrangement, so wie wir es heute kennen, mit der Regierung rechts vom Präsidium, mit dem Bundesrat links vom Präsidium und den Abgeordnetenplätzen dann im Halbkreis, dieses Arrangement ist 1871 für das Deutsche Kaiserreich erfunden worden. Und insofern muss da der Anfang sein, der Beschäftigung damit.
Und was zeichnete dieses Design damals aus? War es eigentlich für seine Zeit fortschrittlich?
Also es war teils fortschrittlich und teils nicht. Also fortschrittlich war es durch den Halbkreis. Der Halbkreis war damals eine fortschrittliche, sozusagen französische Erfindung. Es war ja letztlich ein Import aus Paris. Vorher hatte man viel mit diesen eckigen Plenarsälen gearbeitet, stark noch ständische Elemente gehabt. Durch den Halbkreis hat man ausgedrückt, das ist jetzt eine einheitliche Versammlung und natürlich auch die Hoffnung ausgedrückt auf die Einheit der Nation, die ja gerade in diesem kleindeutschen Nationalstaat überhaupt erst im Werden war. Das war sicher fortschrittlich. Nicht sehr fortschrittlich war eigentlich genau diese Regierungsbank, denn sie war damals noch sehr viel stärker erhöht, als das heute der Fall ist. Wir hatten Regierungsvertreter in großer Zahl, links und rechts des Präsidiums sitzend, die im Grunde genommen eigentlich überhaupt gar nicht in starken Kommunikationsbeziehungen mit dem Reichstag standen. Die Regierung bestand ja damals aus hohen Beamten, die Diener der Monarchie waren und sich nicht als in irgendeiner Weise verantwortlich gegenüber dem Reichstag verstanden haben. Und dieses irgendwie Unverantwortliche des Ganzen steckt in dem Plenardesign drin.
Wozu saßen die dann im Parlament?
Sie saßen im Parlament, weil sie das Parlament ja für ihre Gesetzgebungsvorschläge trotzdem brauchten. Also genau das, was wir eben für die USA beschrieben haben, die große Schwierigkeit, die haben, im Grunde die Kooperation zu organisieren, diese Schwierigkeit hatte das Kaiserreich ja auch. Und man brauchte Gesetze, man brauchte immer mehr Gesetze, moderne Gesetze, das bürgerliche Gesetzbuch und so weiter. Und für diese Gesetze brauchte man den Reichstag.
Wenn Sie jetzt auf den amerikanischen Kongress verweisen, war denn im Deutschen Reichstag ab 1871 auch der Thron nicht anwesend?
Also der Thron hat gefehlt damals. Das lag vor allem daran, dass das Kaiserreich eine äußerst komplizierte föderale Struktur hatte. Denken Sie an die besondere Rolle Preußens und Ähnliches, sodass man nicht einfach dem deutschen Kaiser da einen Thron in den Reichstag stellen konnte. Der deutsche Kaiser war im Grunde ja nur der Name für eine Art Präsidiumsorganisation des damaligen Reiches. Natürlich symbolisch ging das weit darüber hinaus. Später wurde das Kaisertum auch durchaus ein starkes Symbol des Nationalstaats. Aber im Grunde durch diese komplizierte föderale Situation war klar, dass man eigentlich dem Kaiser dort keinen Thron in den Reichstag stellen konnte.
Kaiser Wilhelm II., der 1894 den Schlussstein zum Reichstagsgebäude setzte, der hatte für das Parlament kein gutes Wort. Er sprach zum Beispiel vom Reichsaffenhaus. Gab es überhaupt ein Arrangement, wie der Monarch teilnehmen konnte?
Ja, man hatte ein Arrangement. Man hat eine sogenannte Hofloge im Reichstag gehabt, die sozusagen im ersten Stock so balkonartig in den Plenarsaal hineinragte. Und dort konnten Vertreter der deutschen Dynastien auch Reichstagssitzungen beobachten. Der Kaiser ist aber als Kaiser nie anwesend gewesen an diesem Ort.
Der Reichstag diente, beziehungsweise das Reichstagsgebäude diente dann ja auch der Weimarer Republik als Plenum. Das war eine Demokratie. Die Monarchie war abgeschafft. Drückten die veränderten Verhältnisse sich trotzdem in irgendeiner Weise im Plenardesign aus?
Eigentlich kaum. Man hat den alten Reichstag im Grunde weiter benutzt. Man hatte ihn ja, man hatte diesen Saal. Man hat nicht nach 1918 begonnen umzubauen. Man hat notdürftig so ein paar kleine Reichskronen von den Fahnenstangen entfernt. Aber das war es eigentlich schon. Das heißt, man hat im Wesentlichen genau das Plenararrangement weiter genutzt, wie es im Kaiserreich war. Und gerade dadurch hat es sich eben plötzlich auch als das Arrangement der Weimarer Republik eingeprägt.
Aber doch mit Ministern, die nun gewählt worden waren und politisch verantwortlich waren.
Genau, jetzt hatte man Minister, man hatte auch eine Reichsregierung, das war vor 1918 alles sehr kompliziert und schwierig. Nach 1918 war klar, man hatte eine Reichsregierung, man hatte Reichsminister, die waren auch dem Reichstag verantwortlich, konnten vom Reichstag auch durch Misstrauensvotum gestürzt werden. Also man hatte ein parlamentarisches Regierungssystem und das Raumarrangement, das man aus dem Kaiserreich geerbt hatte, passte eigentlich gar nicht mehr zu dieser neuen Grundsituation.
Also ein großer Widerspruch. Hat der sich denn auch politisch ausgedrückt oder auch in der politischen Kommunikation?
Nein, ich würde sagen, man muss sehen, die Weimarer Republik hat ja nur wenig Zeit gehabt. Also die Vorstellung, dass man einen Plenarsaal grundlegend umbaut, das ist ja etwas, was man nicht leichthändig mal so macht. Das braucht eine längere Diskussion, das braucht einen Prozess. Und in den wenigen Jahren der Weimarer Republik, es sind nur 14 Jahre gewesen, hat sich eine solche Diskussion nicht entwickelt. Und gleichzeitig muss man sagen, Reste von Wahrnehmungen des ganzen Systems aus dem Kaiserreich blieben ja durchaus auch in Weimar noch erhalten. Wir hatten relativ viele Fachminister, also Minister, die nicht aus dem Parlament stammen. Denken Sie an Generäle, die Reichswehrminister wurden und so etwas. Es gab also Reste von dem, was man vor 1918 eingeübt hatte. Und auch das hat eigentlich eben entgegengewirkt, dass man jetzt diese Plenararchitektur sozusagen grundlegend verändert hätte.
Es gab dann den großen Bruch der NS-Zeit, zu deren Beginn das Berliner Reichstagsgebäude in Brand gesteckt wurde. Und den Zweiten Weltkrieg und dann entstand die Bundesrepublik. Regierung und Parlament waren nun in Bonn, in einem ganz anderen Gebäude. Gab es trotzdem Kontinuitätslinien zum Reichstag?
Ja, das Interessante ist eigentlich, dass man 1949 ja in Bonn in diesem neuen westdeutschen provisorischen Staat sich ja auch wieder Gedanken machen muss, was macht man jetzt mit dem Bundestag? Und man hätte jetzt überlegen können, ob man vielleicht ein anderes Plenararrangement wählt, als das, was man sozusagen aus dem Kaiserreich und aus der Weimarer Republik geerbt hat. Das Gegenteil war aber der Fall. Man hat tatsächlich im Plenarsaal des Bundestages 1949 in Bonn im Wesentlichen wieder das alte Reichstagsarrangement weitergeführt. Das lag vor allem an Konrad Adenauer, der damals ja sehr einflussreich auch im Parlamentarischen Rat war. Und Adenauers Grundvorstellung war, wir müssen an die Kontinuitäten anknüpfen aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Und jetzt auf einmal war sozusagen das Design aus der Kaiserzeit, war jetzt gewissermaßen demokratisch geadelt, weil ja die Weimarer Republik in diesem Design getagt hatte. Der einzige wirklich radikale Gegenentwurf kam nicht von den Politikern, sondern von einem Architekten, von Hans Schwippert, der damals die Bonner Pädagogische Akademie umgebaut hat. Und Schwippert schwebte vor, der Neuanfang aus Ruinen wird ausgedrückt durch einen völlig neuen kreisförmigen Plenarsaal, in dem sozusagen die neue Einheit aller Beteiligten ausgedrückt wird.
Aber das gab es ja erst sehr viel später.
Nee, das kam erst sehr viel später, aber Schwippert hatte die Entwürfe 48, 49, er hätte das gerne so gemacht. Und Adenauer hat sich dem entgegengestellt und gesagt, also mit so radikalen Neuerungen können wir jetzt nicht anfangen, wir machen mal behutsam in den Traditionen aus der Weimarer Zeit weiter.
Also das Kreisförmige kam dann nur als Provisorium, kurz vor dem Umzug des Deutschen Bundestags nach Berlin ins renovierte Reichstagsgebäude. War denn das Kreisrunde, ich glaube im Bonner Wasser, nicht wahr? Mhm. War das eine Neuerung, die sich positiv ausdrückte auf das Verhältnis von Regierungen und Parlamentariern und auch auf die Kommunikation zwischen beiden?
Ja, also man muss vielleicht sagen, dass der Plenarsaal in Bonn, wie er da 1949 nochmal eingerichtet war, eigentlich nie jemanden glücklich gemacht hat. Also alle waren Jahre und Jahrzehnte lang unzufrieden damit. Und eine der großen Alternativen, die immer wieder propagiert worden ist, war eben die, die Schwippert schon 48, 49 ins Gespräch gebracht hatte, nämlich kreisförmig. Also diese erhöhte Regierung gegenüber dem Parlament wird sozusagen in den Kreis versetzt, zusammen mit den Parlamentariern. Damit drückt sich irgendwie auch Einheit und Harmonie aus. Und das war gerade dann in den 70er, 80er Jahren eigentlich eine sehr populäre Vorstellung. Und aus diesem Gedankengut heraus ist dann ja auch in den 80er Jahren der Neubau des Plenarsaals in Bonn noch angegangen worden. Und in der Tat hat dieser Neubau ja auch stattgefunden an der Stelle, wo der alte Plenarsaal war. Aber dann kam die Wiedervereinigung, der wurde sozusagen überholt und hat dem Bundestag eben nur sehr für wenige Jahre als kreisförmiges Arrangement gedient. War das überzeugend und kommunikativ besser? Im Ergebnis glaube ich nicht. Denn man hat damals zwar den Kreis gemacht, hat aber im Grunde alles beibehalten, was man vorher auch schon hatte. Man behielt das Präsidium bei, die Regierung rechts vom Präsidium, der Bundesrat links vom Präsidium. Die Abgeordneten hatten weiterhin das Rednerpult vor dem Präsidium. Man hat einen Kreis eingeführt, ohne die Konsequenz der Kommunikation vom Platz zu ziehen.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Rednerpult vor der Regierung heißt auch, will man zur Regierung sprechen, muss man sich umdrehen, weg vom Mikrofon.
Ja, das ist überhaupt das, sagen wir mal, das Spezielle, was wir aus dem Reichstag geerbt haben, dass im Grunde der Redner am Rednerpult, der die Regierung kritisieren will, die Regierung überhaupt nicht sieht. Also ich stehe am Rednerpult, ich gucke ins Publikum, also ins Plenum, aber eigentlich möchte ich ja kritisch zur Regierung sprechen, die sitzt aber rechts hinter mir. Wer sich einen Augenblick überlegt, wie man mit so einer Kommunikationssituation umgehen soll, merkt, dass es völlig verquer ist. Also für den Oppositionsredner am Pult im Bundestag, schon im Reichstag und dann später im Bundestag, war es eigentlich immer ganz, ganz schwierig. Und das genau ist ja dieses wenig Interaktive, was unseren Parlamentarismus auszeichnet, dass im Grunde das Raumarrangement die direkte Interaktion zwischen Regierung und Parlament eigentlich in keiner Weise fördert.
Widmen wir uns noch mal kurz der Regierungsbank selber. Wer sitzt dort eigentlich und warum? Denn die meisten, es ist zwar nicht so wie in Großbritannien, dass Minister grundsätzlich auch gewählte Abgeordnete sein müssen, aber viele sind es ja doch. Warum sitzen die nicht einfach auf ihren Plätzen?
Das in der Tat. Das ist eine der Fragen des ganzen Arrangements. Also die grundsätzliche Frage ist ja zunächst einmal, wieso setzt man die Regierungsvertreter sozusagen abseits jetzt von den Abgeordneten, obwohl die meisten dieser Regierungsvertreter ja gerade gewählte Abgeordnete sind. Also das ist seit 1949 so. Es sind im Grunde die Minister im Bonner Kabinett und die Kanzler sind regelmäßig auch Mitglieder des Bundestages. Es gibt seltene Ausnahmen, wie heute etwa bei Frau Faeser, wenn ein Minister aus den Ländern kommt und deswegen bei der Bundestagswahl noch nicht kandidiert hat. Aber das ist der Ausnahmefall. Ne? Warum also sozusagen die gegenübersetzen? Das ist in der Tat eine Grundsatzfrage, die einfach an dem Raumarrangement liegt, das eben aus einer Zeit stammt, in der die Minister eben keine gewählten Abgeordneten waren. Wer sitzt da jetzt nun? Nun, die Festlegung, wer da sitzt, trifft die Bundesregierung in eigener Verantwortung. Wir haben eine gewisse Reihenfolge des Kabinetts, die sozusagen ausgehend vom Platz des Kanzlers dann der sogenannten amtlichen Reihenfolge der Bundesminister folgt. Die wird von der Bundesregierung nach jeder Bundestagswahl neu festgelegt und das ist dann die Abfolge. Dann hat man dann erst den Stellvertreter des Bundeskanzlers, also im Moment ist das ja Herr Habeck, und dann kommen die verschiedenen Minister in einer Reihenfolge, derzeit sind es ja 17, die dann im Wesentlichen die beiden ersten Reihen der Regierungsbank füllen, wenn sie denn komplett im Plenarsaal sind, was ja sehr selten ist.
Genau, warum eigentlich nicht?
Ja gut, der Bundestag ist ja ein Parlament, das sehr viele unterschiedliche Themenfelder bearbeitet, unterschiedliche Gesetzgebungsvorhaben. Es wäre also arbeitsökonomisch eigentlich nicht sehr sinnvoll, wenn zum Beispiel eine große Reform von Sozialgesetzgebung ansteht und jetzt der Verteidigungsminister auf der Regierungsbank sitzt. Der hat in diesem Moment sicherlich Besseres zu tun und ist mit Sozialpolitik im Alltag seines Ministeriums eben auch nicht befasst. Insofern ist es eigentlich klar, dass in normalen Sachdebatten des Bundestages die Zahl von Vertretern auf der Regierungsbank letztlich überschaubar ist.
Nur bei Abstimmungen kommen dann die MdBs, also Mitglieder des Bundestags sind und müssen abstimmen.
Genau, und das machen sie interessanterweise nicht auf der Regierungsbank. Ne? Also die Usancen des Bundestages sind so, dass die Abgeordneten auf der Regierungsbank nicht an Abstimmungen teilnehmen. Man versucht, die Regierungsbank ein Stück sozusagen dem parlamentarischen Alltagsgeschehen auch in diesen Verhaltensregeln zu entziehen.
Wer sehr wohl öfter mal auf der Regierungsbank beziehungsweise in der letzten Reihe, glaube ich, sitzt, das sind Beamte. Was haben die denn da zu suchen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss sich klar machen, dass ja ursprünglich im Grunde auf der Regierungsbank in Deutschland vor 1918 nur Beamte saßen. Wir hatten Beamtenregierungen, die Monarchie hat mit ihren Beamten regiert. Und aus dieser Tradition hat man übrig behalten, dass Minister ihre Fachbeamten mit ins Parlament bringen. Das ist wie selbstverständlich. In der frühen Bundesrepublik waren das noch sehr viel mehr Beamtenplätze. Heute ist das nur noch die letzte Reihe der Regierungsbank und dort sitzt in der Regel ein höherer Beamter des jeweiligen Ministeriums, der den Minister oder den parlamentarischen Staatssekretär ins Parlament begleitet. Denn in der Regel kommt eben ein Minister oder ein Staatssekretär jedenfalls nicht allein.
Um sich dann eventuell nochmal Informationen gut informierter Quelle zu holen oder warum?
Das kann mal sein, ja. Es ist aber teilweise, glaube ich, wirklich einfach irgendwie auch ein Teil der gesamten Symbolik. Also Regierungsvertreter erscheinen nie allein im Parlament. Wir haben sehr viele Regierungsplätze, international unüblich viele, es sind 37. So viele Regierungsplätze kennt kaum ein anderes Parlament. Da ist der Deutsche Bundestag auch eine Ausnahme. Und wenn auf diesen Plätzen nie jemand sitzt, ist das ja auch für die Regierung misslich. Insofern ist es also eigentlich so eine gewisse Tradition, dass der Minister ja sowieso jemanden dabei hat und wenn er ihn schon dabei hat, dann kann der auch da hinten im Plenarsaal sitzen.
Kommen die Minister dann eigentlich oder die Regierungsmitglieder eigentlich zusammen mit den Abgeordneten in den Plenarsaal oder haben die da auch eigene Regeln?
Es gibt keine eigenen Zugänge. Sie sehen, wenn Sie eine Bundestagssitzung verfolgen, sehen Sie, dass der Einzige, der einen separaten Zugang hat, der Bundestagspräsident ist, der von hinten sozusagen seinen Platz erreichen kann. Die Regierungsvertreter kommen durch die normalen Eingänge so im Rücken der Präsidiumsseite, so wie die Abgeordneten auch rein.
Also da wird dann Egalität angedeutet. Was aber nicht so egal und egalitär wäre, das ist die Höhe der Regierungsbank. Mir ist jedenfalls öfter aufgefallen, dass es eine kleine Stufe gibt hinauf.
Ja, also diese kleine Stufe ist ein letzter Rest der Erhöhung der Regierungsbank. Ich hatte ja schon berichtet vom Reichstag des Kaiserreichs, wo die Regierungsbank sehr erhöht war. Es waren 8 Stufen über dem Saalboden. Und eine entsprechende Erhöhung hat es auch noch im Bonner Bundeshaus gegeben. Also lange Zeit war die Regierungsbank bis 1969 erhöht. Und damals hat man sie dann nach langen Debatten und Kontroversen abgesenkt, um den Eindruck zu vermeiden, dass es eine Hierarchie zwischen Regierung und Parlament zugunsten der Regierung gibt. Aber ein letzter Rest ist eben eben diese eine Stufe, um die es damals in den 90er Jahren, als man den neuen Plenarsaal in Berlin plante, viel gestritten worden. Und jedenfalls lässt sich sagen, dass in dieser einen Stufe ein letzter Rest, eine kleine Andeutung der alten Hierarchievorstellung zwischen Regierung und Parlament steckt. So hat es jedenfalls Helmut Kohl damals gesehen.
Andererseits, alle Sitze im Reichstagsgebäude sind lavendelblau bezogen. Ich glaube, es hat sogar einen eigenen Namen. Reichstagsblue hat der Architekt Foster das genannt. Das ist dann wiederum so ein optisches Zeichen der Gleichberechtigung von Regierung und Parlamentariern.
Ja, ich würde sagen, man kann das vielleicht so verstehen, dass die Tatsache, dass wir die Regierung ja ohnehin dem Parlament gegenübersetzen. Das heißt also, dass die räumliche Distanz zwischen Parlament und Regierung ja ohnehin groß ist. Dass das ein bisschen ausgeglichen und relativiert wird dadurch, dass man dasselbe Mobiliar verwendet. Es sind ja auch dieselben Stühle auf beiden Seiten und auch dieselbe Farbgebung. Wenn ohnehin die Regierung dem Parlament in Distanz gegenüber sitzt, dann muss man das eigentlich nicht nochmal durch Farbgebung betonen.
Herr Professor Schönberger, mal zusammengefasst, was sagt die Regierungsbank im Deutschen Bundestag über den Stand unserer Demokratie?
Also ich würde sagen, die Regierungsbank im Deutschen Bundestag sagt uns, dass wir eine Demokratie haben, die den Streit und die Interaktion zwischen Regierung und Opposition nicht übermäßig schätzt. Dass wir ein Stück immer noch gerne eine Regierung haben, die Abstand hat zu der politischen Auseinandersetzung, die ein Stück sich versteht, auch als über den Parteien stehend, entgegen sozusagen der politischen Realität des parlamentarischen Regierungssystems. Also sie drückt ein wenig unser Bedürfnis aus, die Regierung nicht einfach in den politischen Streit hineinzustellen, sondern ihr eine Aufgabe zu geben, die über den politischen Streit hinausweist.
Wäre dann der deutschen Demokratie heute ein anders organisierter Plenarsaal angemessen?
Ich würde mir im Sinne einer demokratischen Streitkultur tatsächlich einen anderen Plenarsaal wünschen. Ich glaube aber, dass der Plenarsaal, so wie er ist, in vielerlei Hinsicht auch Eigenheiten und Besonderheiten der deutschen Demokratie widerspiegelt, die gerade eben nicht in erster Linie eine streitige, diskursive Demokratie ist, sondern sehr viel auch auf Konsens und auf eine Regierung ausgerichtet ist, die sich in irgendeiner Weise stärker auch versteht als etwas jenseits des Parteienstreits.
Vielen Dank, Herr Professor Schönberger.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.